Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sie haben es bestimmt in den Nachrichten schon gehört. US-Präsident Joe Biden hat per Social Media bekannt gegeben, dass er nicht erneut für das Amt kandidieren wird. Was diese dramatische Wendung mit sich bringt, darüber spreche ich gleich mit dem in Stanford lehrenden Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. Wir schauen dann auch nach Wien, wo das größte Tanzfestival Europas läuft. Wir lassen uns vom Bauherrn des neuen Kunstmuseums Tübingen über seine Baustelle führen und wir gratulieren Martin Maleschka, der als unermüdlicher Chronist der Ostmoderne mit dem Deutschen Denkmalpreis ausgezeichnet wurde. Es ist die Meldung des Abends. Nach wochenlangem Druck aus den eigenen Reihen hat US-Präsident Joe Biden bekannt gegeben, dass er nicht nochmal kandidieren wird. Für seinen Kontrahenten Donald Trump Anlass zu posten, dass Biden ohnehin nicht geeignet gewesen sei und Trumps Parteikollegen fordern sogar, Biden solle nun auch von seinem Amt zurücktreten. Von weiteren Reaktionen berichtet Sebastian Hesse aus Washington.
Zum Schluss war der Druck dann doch zu groß geworden. Am frühen Nachmittag, Ortszeit, veröffentlichte Joe Biden über Social Media einen Brief an seine Landsleute mit diesen Worten.
Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Und obwohl es meine Absicht war, zur Wiederwahl anzutreten, glaube ich jetzt, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, mich zurückzuziehen und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf meine Pflichten als Präsident zu konzentrieren.
Zudem kündigte er an, sich im Laufe der Woche noch einmal mit mehr Einzelheiten an seine Mitbürger zu wenden. Und Biden empfiehlt seine Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Präsidentschaftskandidatin. Damit wäre die demokratische Wahlkampagne wieder da, wo sie vor 4 Jahren ursprünglich hinsteuern wollte, den Routinier Biden als Übergangspräsidenten zu sehen, der den Weg frei macht für eine neue Generation, verkörpert durch Harris. Biden hätte sich die Qual der vergangenen 3,5 Wochen seit der desaströs misslungenen Fernsehdebatte mit seinem Herausforderer Donald Trump ersparen können. Aber zum Rückzug entschlossen hat er sich wohl nicht, weil er selber Zweifel an seiner Befähigung für eine zweite Amtszeit hat, sondern weil ihm der Rückhalt im eigenen Lager abhanden gekommen war. Zuletzt war kein Tag mehr vergangen, ohne dass weitere prominente Demokraten Biden zum Rückzug aufgerufen haben. Heute erst Bidens langjähriger Weggefährte, der ehemals demokratische Senator von West Virginia, Joe Manchin.
I'm hoping for that because I think it'll leave him with a tremendous legacy. He's one of the greatest leaders that we've had. And I say this and I came to the decision with a heavy heart that I think it's time to pass the torch to a new generation.
Er hoffe, dass Biden zurücktritt, denn so hinterließe der ein enormes Erbe als einer der größten Anführer, den das Land je gehabt habe. Jetzt sei es jedoch an der Zeit, den Fackelstab weiterzureichen, so Manchin auf CNN. Der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, schrieb in einer E-Mail:
Seine Entscheidung war keine einfache, aber er hat einmal mehr zunächst sein Land, seine Partei und unsere Zukunft im Sinn. Joe, heute hat sich gezeigt, dass du ein wahrer Patriot und ein großartiger Amerikaner bist.
Das Trump-Lager dagegen fordert jetzt, dass sich Biden auch als Präsident vorzeitig zurückzieht. Die CNN-Journalistin Caitlin Collins hat kurz nach Bidens Bekanntgabe mit Trump telefoniert.
And I'm quoting the former president now. He said, referencing Biden, he is the worst president in the history of our country. He goes down as the single worst president by far in the history of our country.
Trump habe Biden den bei weitem schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der USA genannt.
He told me that he believes that Vice President Harris will be easier to beat than Joe Biden would have been.
Zudem habe Trump gesagt, er glaube, Kamala Harris sei leichter zu schlagen als Biden. Ob Harris jedoch die Nominierung bekommt, ob sie Bidens Spendengelder behalten darf, wen sie sich gegebenenfalls zum Vizepräsidentschaftskandidaten wählt, all das ist noch völlig offen. Der demokratische Nominierungsparteitag in Chicago beginnt am 19. August, also erst in knapp einem Monat. Zunächst einmal muss die Partei die völlig veränderte Situation verinnerlichen, irgendwo zwischen Hoffnung und Enthusiasmus, aber auch Besorgnis und Verunsicherung.
Joe Biden hat den Weg freigemacht und wie dieser Schritt zu bewerten ist, darüber möchte ich mit Hans-Ulrich Gumbrecht sprechen. Er hat als Literaturwissenschaftler Jahrzehnte an der Stanford University in Kalifornien gelehrt und dort erreiche ich ihn auch. Hallo, guten Abend, Herr Gumbrecht.
Guten Mittag aus Kalifornien.
Hat dieser Schritt Sie jetzt doch noch mal überrascht oder war Joe Biden eigentlich nach den letzten Tagen und Wochen gar nichts anderes mehr übrig geblieben?
Ja, politisch kann es eigentlich nicht überraschend sein, weil innerhalb einer Partei überhaupt, und der Demokratischen Partei, ich zumindest in den 35 Jahren, die ich jetzt erlebe, so viel Offenheit und auch Respekt nie erlebt habe. Es hat gute Argumente gegeben. Es gab immer mehr Parlamentarier der Demokratischen Partei, die sich dafür eingesetzt haben, dass Biden die Kandidatur nicht aufrechterhält. Aber in den letzten Tagen hatte man den Eindruck, dass er sich auch mit der Covid-Erkrankung in seiner Familie verschanzt hatte. Und ich hatte ehrlich gesagt die Befürchtung, dass das schlimmste Symptom seiner offenbaren Arteriosklerose darin liege, dass er nicht mehr imstande sei, einzusehen, dass es für ihn, für die Demokratische Partei und ich denke auch für die Nation das Beste wäre, zurückzutreten.
Was denken Sie, bedeutet das jetzt mit Blick auf Trump und auch seinen designierten Vize J.D. Vance? Die haben ja sehr viel Zustimmung und Aufwand gekriegt. Könnte jetzt diese dramatische Wende den beiden doch noch mal ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen?
Ich meine, Wind aus den Segeln nehmen ist vielleicht zu viel. Das ist natürlich wie in jedem Wahlkampf so. Das ist in den USA nicht anders als in Deutschland oder jedem anderen europäischen oder südamerikanischen Land. Es gibt immer bestimmte Ereignisse, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also heute vor einer Woche eben das, so nennen Sie das, misslungene Attentat auf Trump. Jetzt ist ein gewisser Fokus auf Biden, aber man muss sagen, dass und mithin also eine gewisse Hoffnung für die Demokratische Partei. Ich habe die Republikanische Partei nur einmal in meinem amerikanischen Leben gewählt, und zwar nicht bei einer Präsidentschaftswahl, ist auch egal. Aber trotzdem will ich sagen, dass der Parteitag in Milwaukee in bewundernswerter Weise arrangiert und inszeniert war. Das war ein guter Moment für die Republikaner in dem Wahlkampf. Und ich denke auch, also entgegen vielen deutschen Kommentaren, dass Vance ein zumindest interessanter Kandidat für die Vizepräsidentschaft ist.
Jetzt hat ja Biden gleich seine Vizepräsidentin Kamala Harris ins Spiel gebracht, aber die war ja doch in diesen Jahren ein bisschen blass und auch nicht besonders beliebt. Ist das eine gute Idee oder geht das auch gar nicht anders, als dass sie jetzt erstmal da ins Rennen geschickt wird?
Naja, ich denke, bei dieser Wahl fehlt den Demokraten der überraschende, attraktive Kandidat. Das passiert in Präsidentschaftswahlen hier sehr oft. Also Obama ist ja eigentlich auch erst wenige Monate, bevor er dann zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, sozusagen der Öffentlichkeit bekannt geworden. Dafür ist es zu spät in der demokratischen Szene hier in den USA, also in der Szene der Demokratischen Partei. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Kamala Harris, die ja nicht nur African-American, sondern auch Indian-American ist, also es gibt sehr viele Staatsbürger hier, die einen indischen Background haben, dass sie schon eine gewisse Zahl von Stimmen auf sich akkumulieren will. Und ich denke auch, dass es möglich ist, dass sie, wenn sie jetzt in den Vordergrund tritt, eben nicht mehr nur Vizepräsidentin ist, also Vizepräsidentin möglicherweise bleibt, aber in den Vordergrund tritt, sozusagen höhere Frequenzen bei den Prognosen hat. Also ich denke, das ist die beste Chance, die die Demokratische Partei hat.
Aber man muss ja eh noch abwarten, was der Parteitag dann beschließt. Aber für uns hier in Europa ist das ja schon erstaunlich, dass die das nicht geschafft haben, in den Jahren da einfach jemand anderen, charismatischeren aufzustellen. Hängt das auch, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, einfach mit dem amerikanischen Wahlsystem zusammen oder auch mit dem Brauch, dass der amtierende Präsident auf jeden Fall noch mal dran ist? Oder haben die Demokraten
Ich würde sagen, die Fähigkeit, also bestimmte Kandidaten relativ kurzfristig auf ein Niveau von scheinbarem oder anscheinendem Charisma zu bringen, die ist hier auf beiden Seiten stark entwickelt. Also ich meine, muss man mal an Clinton denken oder an Obama denken, das haben die Demokraten auch geschafft. Also wie jeder kann ich sagen, ich kenne jemanden im Weißen Haus, der anonym bleiben will. Es ist wohl so, dass man bei der Wahl von Biden vor 4 Jahren gedacht hat, auch Kamala Harris, eine attraktive Vizepräsidentin, und er wird die ganz bewusst sozusagen für die nächste Wahl als Kandidatin aufbauen. Es gab sogar Gerüchte, dass Biden nach 2 Jahren zurücktreten würde, dann wird die Vizepräsidentin automatisch Präsidentin der Vereinigten Staaten. Aber das hat nicht stattgefunden und ich glaube, die Überraschung auch in der Demokratischen Partei und selbst im Weißen Haus war, dass Biden überhaupt zu einer zweiten Kandidatur angetreten ist und wie er sich, ich habe vorhin diese Metapher schon gebraucht, verschanzt hat in dieser Kandidatur, ja am Ende offenbar nur noch mit Familienmitgliedern geredet hat.
Was denken Sie, was dieser Schritt jetzt auch für eine Wirkung vielleicht auf die amerikanische Gesellschaft haben könnte? Wir sehen die hier immer als total zwiegespalten. Was müsste da eigentlich passieren, um mal diesen Graben so ein bisschen weniger tief zu machen?
Also erste Bemerkung und dann natürlich auch Ihre Frage. Ich finde diesen eigentlich nur in Deutschland, nicht in ganz Europa bestehenden Konsens, dass die amerikanische Gesellschaft tiefer gespalten sei als alle anderen Gesellschaften und dass man also nicht miteinander reden könnte, das ist etwas hysterisch. Ja, ich meine, ich habe genug sozusagen sozialpraktische Kompetenz, um zu ahnen, wenn ich, was weiß, mit einem Tankwart rede oder im Stadion neben jemand steht, der wählt Trump. Ich kann trotzdem mit den Leuten reden. Man redet auch nicht dauernd über Politik und ich kann auch sagen, dass es bestimmte Leute gibt, die ich kenne, die Trump wählen, die ich trotzdem mag, ja, und umgekehrt. Also dieser Graben ist jetzt nicht so, dass man, also es wurde ja nach dem Attentat auf Trump gesagt, dass es wird Bürgerkrieg ausbrechen. Nein, also so steht's nicht. Also ich denke, wenn Kamala jetzt in den Vordergrund tritt, hat sie eine gewisse Chance, aber man sollte nicht vergessen, dass die Republikaner das Trump-Ticket, wie man es nennt, also die beiden Kandidaturen extrem interessant ausgewählt haben. Auch es gab eine gewisse Hoffnung zu sagen, okay, im wörtlichen Sinn wird Kamala Harris Trump alt aussehen lassen, ja, weil sie die Jüngere ist. Aber jetzt plötzlich dadurch, dass Vance 4 Jahrzehnte jünger ist als Trump, wird sie ihn doch nicht alt aussehen lassen. Also das republikanische Ticket ist wahlstrategisch gesehen ein starkes Ticket. Und dass fast die Hälfte der amerikanischen Wähler ohnehin Trump wählt, mag man bedauern, aber das ist nicht anders als die Situation in Frankreich oder die Situation in Italien und die Situation in den Bundesländern, die man ehemals Ostdeutschland genannt hat.
Und es ist ja wie Sie sagen, es ist ja eben nur die Hälfte und diese andere Hälfte hat jetzt vielleicht doch auch noch mal Hoffnung durch diesen Schritt.
Das ist die Chance. Also das ist, es könnte jetzt eine gewisse, ich weiß nicht, ob Kamala überhaupt kein Charisma-Talent hat, aber ich meine, um das mal zu sagen, politically incorrect, sie ist gut aussehend, sie ist kompetent, sie ist immerhin Vizepräsidentin und sie hat aus, wie man hier sagt, ethnischer Perspektive gesehen, also sowohl den African-American als auch den, soll man nicht unterschätzen, Indian-American-Bonus. Ja? Also ihre Mutter ist ja Inderin. Also ist Inderin, hat einen Indian-Background. Ja.
Also auf jeden Fall ist es wieder spannender geworden, Hans-Ulrich Gumbrecht. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Glücklicherweise, ja.
Dankeschön, dass wir mit Ihnen sprechen konnten und alles Gute nach Stanford.
Dankeschön, alles Gute.
Seit 20 Jahren gibt es das Festival Impulstanz Wien und es hat sich in eins der größten und berühmtesten europäischen Tanzveranstaltungen entwickelt. Mit einer unglaublichen Vielfalt an Workshops, Trainingsklassen für Profis und Laien in der ganzen Stadt und das über 4 Wochen schon seit dem 11. Juli. Grund genug für unsere Ballettkritikerin Wiebke Hüster nach Wien zu fahren, denn bei Impulstanz treten natürlich auch weltbekannte Kompanien auf, aber man kann auch Entdeckungen machen und da haben Sie, Wiebke Hüster, was aus Brasilien gesehen, stimmt's?
Ja, es war gestern Abend, genau. Und zwar Davi Pontes und Wallace Ferreira, zwei brasilianische junge Tänzer, die zusammen ein Duett gezeigt haben, oben im Mumok, in einem wunderschönen, eigentlich einem dieser berühmten White Cubes, so richtig in einer großen weißen Ausstellungshalle. Das Publikum saß an 4 Seiten drumherum und es gab noch 2 Tische. In der Mitte waren die so schräg in der Diagonalen aufgestellt. Die hat das Publikum sich gleich auch erobert. Und daran sieht man auch mal, dass viele von diesen Zuschauern einfach selber Performer sind, selber Tänzer sind und keine Scheu haben, sich sozusagen mitten in das Bühnenbild zu setzen. Das führte dann auch zu einer sehr witzigen Situation mitten im Stück, wo diese beiden Männer, die ja nackt tanzen und nur weiße Nike-Socken und richtig fette weiße Sneaker an den Füßen haben und dann natürlich schönen Schmuck und sehr lange Gelnägel, wunderschönen neonfarben bemalte Gelnägel trang, die tanzen eigentlich so einen Disco-Schritt zu zweit und umringen einander und gehen so im Quadrat, mal mit dem Rücken zum Publikum, mal mit der Körpervorderseite zum Publikum, sehr nah, immer viel Kontakt zum Publikum suchend. Und dann springen sie in einem Moment von zwei Seiten auf diese Tische, auf denen aber vier Zuschauer sitzen. Und der eine springt so richtig auf die Handtasche einer jungen Frau drauf. Und sie haben noch nie so schnell vier Leute von einem Tisch runterspringen sehen, wie diese selbst jungen Tänzer, um diesem Duett Platz zu machen. Und ich habe mich gefragt, was hat das zu bedeuten? Es wird ja in der Stille getanzt. Ich glaube, es ist die schwarze Eroberung sozusagen des weißen, postmodernen, minimalistischen Tanzes, dass jemand reingeht zu zweit als Männerduett, wirklich in dieser Nacktheit und sagt, okay, das war alles weiß und das Zweite, was es war ja sehr intellektuell, es war ja eigentlich fast asexuell. Und das führen die beiden da ein und sie tun es auf eine sehr kluge, sehr verspielte und ironische Weise. Also das fand ich jetzt schon am ersten Tag gleich eine total tolle Entdeckung.
Also tolle Entdeckung, aber es gibt ja da auch große Namen aus der zeitgenössischen Tanzwelt zu sehen.
Ja, also es ist so, Karl Regensburger hat ja das Festival begründet und macht das jetzt seit 40 Jahren. Das ist die 40. Ausgabe. Und wenn man wirklich wie er über solche Zeiträume hinweg planen kann, dann kommt es zu so Situationen, dass jemand wie Sidi Labi Cherkaoui, wirklich der flämisch-marokkanische weltberühmte Choreograf, dann aber doch einige Jahre gar nicht hier war. Ich glaube 7 Jahre oder so, also schon eine längere Zeit. Dann aber heißt es ja nicht, dass Regensburger das nicht verfolgt. Der folgt natürlich dessen Werk, guckt sich das an und geht dann mit ihm in Kontakt und sucht was ganz Bestimmtes aus, wovon er denkt, dass es hier in seinem Festival Sinn macht. Und ich finde, dieses Jahr hat er, was Cherkaoui angeht, wirklich eine fantastische Entscheidung getroffen. Er hat nämlich ein Stück, 3S heißt es, das sind auch 3 Soli, ausgewählt, das in Corona entstanden ist, aber mit Corona nichts zu tun hat, außer den Herstellungs-, den Produktionsbedingungen. Dieses Stück im Gegenteil zeigt in 3 verschiedenen Soli, beleuchtet es den erschreckenden Zustand der Welt auf 3 verschiedenen Kontinenten. Es geht zurück nach Fukushima im ersten Stück, auch mit einem japanischen Tänzer, und zeigt, wie entsetzlich die Situation vor Ort noch immer ist, obwohl Japan so tut, als wäre da nichts. Es zeigt Kolumbien mit einem kolumbianischen Tänzer, der die ganze gewaltzerrissene Landschaft dort in einem Solo vor Augen führt und sagt, wir sind durch diese Drogenkriminalität am Boden zerstört. Bei uns gibt es nur Gewalt und Tod. Und schließlich das 3. Stück, fast das berührendste Solo, wo es um Fracking geht in Australien, wo also ein Land kaputt gemacht wird, eine Meereslandschaft zerstört wird durch diesen Raubbau an der Natur. Und ich muss sagen, ich habe lange kein Stück gesehen, in dem die Natur so eine große Rolle spielt und in der so spürbar wird, welche zerstörerischen Gewalten wir eigentlich als Menschheit immer noch entfalten auf diesem Planeten und das eigentlich mit filmischen Mitteln natürlich, man sieht Bilder aus den jeweiligen Regionen, aber dann getanzt als Solo und das war wirklich sehr beeindruckend.
Und noch ein großer Name müssen wir zumindest ganz kurz noch erwähnen, war William Forsythe, der die Eröffnung gemacht hat, gerade mit dem Kyoto-Preis ausgezeichneter Choreograf. Von ihm ist auch eine Ausstellung in Wien zu sehen, nicht?
Ja, das ist ja sehr, sehr schön, bei Forsythe zu sehen, diese Nähe zur bildenden Kunst. Und er hat sich dann ja auch wirklich fast bis auf die andere Seite hinübergewagt, sodass man vom Choreografen nur noch als einem Anordner von choreografischen Objekten sprechen kann. Und das ist hier wundervoll zu sehen im Museum für angewandte Kunst. Das kann man dann auch selber alles durchlaufen. Zum Beispiel das Neueste ist eine Arbeit von 2023, die heißt Attempt to Walk Without Rhythm. Und da gibt es so Vorschriften am Boden, über die geht man praktisch hinweg. Und dann muss man nicht nur für versuchen, seinen eigenen Gehrhythmus zu verlassen oder aufzubrechen, was schwer genug ist. Aber es gibt konkrete Anleitungen, zum Beispiel den Ellbogen beim nächsten Schritt gegen das Knie zu bringen oder wie man seine Hüften bewegen soll von links nach rechts. Also das ist bestimmt sehr witzig, da auch anderen Zuschauern, bei mir war es heute leider sehr leer, weil es sehr heiß war in Wien, aber das ist bestimmt total schön, da auch anderen zuzuschauen, wie die sich durch diese Installationen von Forsythe hindurchbewegen.
Also viel zu entdecken. Wiebke Hüster war das über das Festival Impulstanz Wien und das geht noch bis zum 11. August. Noch ist es eine Baustelle, das neue Kunstmuseum, das am Stadtrand von Tübingen entsteht. Ausgedacht und realisiert von einem Kunstliebhaber, der seine Idee auch komplett aus eigener Tasche bezahlt. Bernhard Feil, Bauherr und Geschäftsführer von Art 28, so heißt sein Tübinger Kunstverlag und Kunsthandel samt Galerie. Eröffnung des neuen Kunstmuseums soll schon im Frühjahr nächsten Jahres sein, aber am Wochenende hat der Bauherr Bernhard Feil schon mal einen Rundgang angeboten und zu so einer Art Führung bin ich jetzt auch mit ihm verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Feil.
Ja, guten Abend, Frau Gerg.
Wenn Sie da über die Baustelle führen, da sehen Sie doch bestimmt vor Ihrem inneren Auge schon das fertige Museum. Wie wird das aussehen?
Ja, das Museum wird gigantisch werden. Also es ist ein Bau, der ca. 18 Meter hoch ist. Es ist ein weißer Kubus mit einer Seitenlänge von 50 Metern und 20 Metern. Es wird zwei Stockwerke haben. Es wird verschiedene Räume in diesem Museum geben, Ausstellungsräume, eine kleine Lounge. Es wird Vernissage-Räume geben, in denen auch lokale Künstler oder regionale und überregionale Künstler ihr Debüt geben können. Es wird ein Kino drin sein, in dem Filme, Dokumentationen über die auszustellenden Werke, Künstler gezeigt werden. Und dieses Kino wird auch mit einem museumspädagogischen Konzept für Klassenlehrer und für Schulen zur Verfügung gestellt werden.
Ja, und ich habe gelesen, dass man in diesem Kino auch Kunstwerke sehen kann, die gar nicht da sind.
Ja, ich sag mal, der Trend geht ja auch heutzutage in Richtung immersive Produktionen. Das heißt, wir können uns durchaus auch vorstellen, zu bestimmten Zeiten auch Kunstwerke zu zeigen, die digitalisiert worden sind, die zur Verfügung stehen, die man zeigen kann. Und das wird alles eine spannende Sache werden.
Sie vertreten Pop-Art-Künstler wie James Rizzi und handeln mit Werken, aber auch von Janosch oder Ottmar Alt, um mal nur ein paar zu sehen. Was für Künstler wird man denn außer denen, die ich jetzt gerade genannt habe, da in Ihrem Museum antreffen?
Die wird man erstmal gar nicht sehen, weil das sind die Künstler, die wir in den letzten Jahren in der Region hier auch schon sehr oft ausgestellt haben. Wir stellen jetzt zum Beispiel Janosch in der Stadthalle Baling aus mit über 600 Werken und erwarten dort ca. 40.000 bis 50.000 Besucher zu der achtwöchigen Werkschau. Nein, wir sind tatsächlich in Verhandlungen mit Weltstars. Das hätte ich so nicht gedacht, aber das Konzept, das wir vorgestellt haben, dass wir ein Museum bauen wollen, das nicht nur Ort für die Besichtigung von Kunst ist, sondern dass man sich dort auch treffen kann, dass dort Matinees stattfinden, dass dort Lesungen stattfinden, dass dort eventuell auch Musik vorgeführt wird. Das ist ein Konzept, das sehr vielen Künstlern gefallen hat und auch, dass wir im Prinzip gerade dieses Kino haben, in dem umfassend über den Künstler berichtet werden kann. Das Programm will ich vorstellen zum Richtfest und das ist schon in 11 Wochen und die haben gefragt, wie stelle ich mir das vor? Momentan ist das noch ein bisschen schwierig, die Baustelle, dass dieser Bau wächst jeden Tag in den Himmel und es ist erstaunlich, mit welcher Qualität und mit welcher Präzision die Handwerker diesen Bau in so kurzer Zeit hochstellen.
Jetzt gibt es ja in Deutschland nicht gerade wenig Museen, auch in Tübingen gibt es eine Kunsthalle. Warum wollten Sie unbedingt Ihr eigenes Museum haben?
Wir wollten ein bisschen was zurückgeben. Ich selber bin 1985 nach Tübingen gekommen, habe hier Rechtswissenschaften studiert. Tübingen war damals noch eine kleinere, verschlafene Stadt, nicht so wie heute. Wir sind allmählich mit 100.000 Einwohnern schon wieder im oberen Rang und das Kulturangebot ist kleiner geworden. Ich habe in meinem Leben zusammen mit meinem Geschäftspartner Steffen Hamann, wir haben sehr viel, ich will das nicht sagen Glück nennen, aber wir haben sehr viel Chancen bekommen, die wir auch gut genutzt haben und haben dann irgendwann unser Hobby, nämlich das Sammeln von Kunst im Jahre 2004, 2005 zum Beruf gemacht. Eigentlich sind wir ITler, wir haben 60.000 Computer in der Wartung gehabt, haben diese Firma 2007 verkauft und haben gesagt, jetzt machen wir uns ein gemütlicheres Leben und das Hobby wird Beruf, aber ganz im Gegenteil. Relativ schnell ist der Verlag immer weiter gewachsen, neue Künstler kamen hinzu. Es sind derzeit über 20 Künstler, die wir vertreten und da gehören natürlich auch die großen Namen wie James Rizzi oder Janosch oder Ottmar Alt dazu. Aber das, was wir jetzt aufgebaut haben, wir sind also mit wirklichen Weltstars in Verhandlungen momentan.
Aber in Konkurrenz jetzt zur Kunsthalle sehen Sie sich nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich sehe das als eine super gute Ergänzung zu dem Programm, das die Kunsthalle anbietet, die sich ganz anders aufgestellt hat. Also wir werden tatsächlich mit modernster Technik in dieses Museum reingehen, auch Informationen über Displays, über LED-Wände verteilen. Es ist ein ganz anderer Ansatz von der Kunst. Und bei uns ist auch wichtig, dieser museumspädagogische Ansatz, dass wir junge Menschen, Kinder, Schüler, Studenten an die Kunst ranführen können. Wir werden sicherlich keine Ausstellungen, wie das die Kunsthalle gemacht hat, auch in früheren Zeiten von Chagall, Picasso und ähnlichen alten Meistern ausstellen. Dafür ist unser Gebäude auch nicht entwickelt worden, sondern wir gehen tatsächlich in die lebenden Künstler, die heutzutage noch aktiv sind und die auch ihre Kunst im Prinzip vermitteln wollen. Ja, also da sind wirklich interessante Namen dabei. Ich bin aber noch nicht so weit, dass alle Verträge unterschrieben sind und deshalb muss ich einfach noch ein bisschen die Füße stillhalten. Wir werden im Prinzip mehrere Ausstellungen pro Jahr anbieten. Es wird sicherlich eine Familienausstellung geben, die über den Sommer laufen wird. Das hebt uns von der Kunsthalle ab, ergänzt aber auch das Programm. Wir werden auch Fotografie ausstellen und werden eine Werkschau eines Künstlers, mindestens eine ausstellen und werden auch eine Themenausstellung haben. Insgesamt, wenn es gut läuft, 5 bis 6 Ausstellungen. Und ich sagte es anfangs, wir haben diesen Vernissage-Raum, wo regionale und überregionale junge Künstler ausstellen können. Da beabsichtigen wir 8 bis 10 Ausstellungen im Jahr zu zeigen.
Und wie trägt sich sowas? Ich meine, die ganzen Museen, die vom Staat oder von den Städten finanziert werden, die kriegen ja unheimlich viel Unterstützung. Wie machen Sie das?
Ja, ich denke, das ist genau der Punkt, der sich dort auch ein bisschen abhebt. Unser Museum besteht aus 2 Teilen. Wir haben im ersten Obergeschoss diesen großen Ausstellungsraum, der so rund 800 Quadratmeter haben wird. Dann kommen noch die kleinen Räume dazu. Und wir haben tatsächlich in diesem Museum integriert auf einer Galerie eingezogen einen sehr, sehr umfangreichen Museumsshop. In diesem Shop können Sie im Prinzip Bilder kaufen, Kunstwerke kaufen, aber auch alles rund um die Künstler, die wir schon ausgestellt haben und die wir ausstellen werden. Das heißt, über diese Einkaufsmeile, so nenne ich das jetzt mal, wird das Ganze finanziert. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Konzept, sodass das Museum innerhalb von einigen Jahren kostendeckend sein wird. Und wir haben Erfahrungen mit solchen Ausstellungen mit der Art 28 in den letzten Jahren gemacht. Wir sind in große Hallen gegangen, große Stadthallen, große Veranstaltungsräume. Und ich sag mal, das waren immer so 20 bis 40.000 Besucher. Und 40.000 Besucher, da ist das eine oder andere Museum schon froh drum, die im ganzen Jahr zu kriegen. Die holen wir dann in 10 Wochen.
Bernhard Pfeil, Initiator und Bauherr des neuen Kunstmuseums in Tübingen, das wahrscheinlich schon im Frühjahr 2025 eröffnet werden wird. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Pfeil. Alles Gute.
Sehr gerne, Frau Gerg.
Trabi-Rücklichter und alte Schrauben hat der Architekt und Fotograf Martin Maleschka in Chemnitzer Garagen gesammelt und ausgestellt. Er fotografiert aber auch schon seit Jahren monumentalere Fundstücke aus der DDR-Geschichte. Etwa die Lampen aus dem Palast der Republik, Wandbilder von Willi Sitte, Mosaike oder sogar Wasserspiele. Dafür ist er jetzt als eine von 11 Personen mit dem Deutschen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet worden. Und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch, Martin Maleschka.
Dankeschön. Ich freue mich natürlich auch riesig.
Ja, ich wollte gerade sagen, war denn diese silberne Halbkugel, die da jeder Preisträger erhält, nochmal eine besonders schöne Anerkennung für Ihre Arbeit?
Also auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch die erste Anerkennung, die ich dafür bekomme. Also klar, ich meine, ich mache das ja schon, sag mal, das, was Sie gerade anmoderiert haben, seit ungefähr 20 Jahren. Ne? Das nahm ja alles so ein bisschen seinen Lauf mit Beginn des Architekturstudiums. Ne? Ich habe die Stadt Eisenhüttenstadt, mein Geburtsort verlassen, nach Cottbus gegangen. Und es gab natürlich so einige auslösende Momente. Ne? Also dass, ich sag mal, hier in Eisenhüttenstadt sehr viel abgerissen wurde. Ne? Also gerade die Plattenbauten, in denen ich natürlich auch gewohnt habe. Und das natürlich auch in Cottbus passiert ist, in Suhl passiert ist, in Rostock passiert ist, eigentlich überall in der DDR. Und ich hatte ja, also ich sag mal zu Anfang meines Studiums, natürlich auch so die Idee, dass ich ja gerne Architekt werden will. Also jemand, der auch praktiziert, also der Gebäude hinterlässt. Und habe aber gemerkt, die verschwinden eigentlich und ich studiere das. Und da ist ja eigentlich Baumasse da. Und das war für mich immer der größte Widerspruch eigentlich. Und dann habe ich natürlich, da muss man vielleicht auch ein bisschen so in meine Kindheit, Jugend zurückblicken. Also ich war mal, naja, so ein sehr intensiver Graffiti-Sprüher, sag mal so um die 98, 99, 2000 Wände. Und da habe ich eben, Wände gemacht, ne, besprüht und habe dann irgendwann natürlich gemerkt, da gibt es ja eben schon was, ne, baubezogene Kunst und die verschwindet eben auch mit den Gebäuden. Und das war für mich so ein auslösender Punkt hier in Eisenhüttenstadt, wo ich natürlich auch immer wieder zurückgefahren bin, um das zu dokumentieren. man hat ja eigentlich auch andere Probleme gehabt, als, ich sag mal, das baukünstlerische Erbe der DDR.
Aber gucken Sie denn da auch so als Architekt nochmal anders hin? Haben Sie da einen genaueren Blick als ich zum Beispiel?
Nein, ich würde sagen, das hat sich ja selbst bei mir auch erst geschärft, dieser Blick. Also gerade durch das Architekturstudium. Ich meine, man muss sich vorstellen, man kommt aus der Schule, man hat Abitur gemacht und überlegt natürlich die berufliche Perspektive, was macht man? Naja, und da gab es zwei Freunde von mir, auch aus Eisenhüttenstadt, die waren eben schon in Cottbus, haben auch Architektur studiert und die haben gemeint, na Mensch Martin, komm her, hier kannst du auch so Graffiti sprühen, hier kannst du, hast ein Atelier zur Verfügung, ich sag mal 24/7, hier kannst du auch was machen. Naja, und dann wurde man eben beim Graffiti sprühen erwischt und dann nahm das eben das, was ich gerade erzählt habe, so seinen Lauf. Mhm. Ja, und dann habe ich Grundrisse gemacht, Schnitte, Ansichten, das, was man sozusagen als Architekt natürlich dann eben auch lernt und natürlich auch die ganzen anderen Fächer drumherum. Bei mir war das aber immer schon eher so mir ging es bei der Architektur immer schon sehr um die Nutzenden, aber auch um die Ästhetik. Also wie wirkt das auch im Stadtraum, also städtebaulich? Was ist schon vorhanden im Stadtraum? Also hat sich bei mir alle Disziplinen, sage ich mal, der Architektur, also von Baugeschichte über bis zur Dokumentation natürlich des Stadtraums, war eigentlich für mich alles interessant. Und das hat sich eben dann heute so geformt, dass ich das eben dokumentiere, was eigentlich schon da ist.
Und das, was Sie da dokumentieren, das, was vielleicht auch schon verschwunden ist oder zerfallen war, gibt es da Sachen, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen oder wo Ihnen das Herz blutet, dass es die nicht mehr gibt?
Na klar, also ich meine, das sind ja so ganz bekannte Beispiele, es sind aber auch kleinere, ich sag mal, Objekte, wenn man so will, aber auch, also gerade der Palast der Republik, wenn man das mal so wirklich so als, ich sag mal, als Kernobjekt nimmt, klar, das ist irgendwie weggekommen, Abriss 2005, 2006, wenn man da dann mal wieder sozusagen in meine eigene Vita guckt, da habe ich ja gerade angefangen mit dem Studium, da war natürlich auch der Zeitgeist noch nicht da, sag mal, das ist wirklich eine kritische Masse gibt, gerade so meine Generation, also 40+, die sich eben vehement dafür einsetzt, dass eben dieses baukulturelle Erbe und baukünstlerische Erbe erhalten bleibt. Das ist so ein Klassikerbeispiel. Und das habe ich auch gar nicht dokumentiert. Also ich war ja überall unterwegs. Und ich meine, so Anfang der 2000er Jahre natürlich noch nicht so wirklich. Das ging ja dann wirklich erst los 2008, nachdem ich aus Rotterdam wiedergekommen bin. Also ich habe dann eben in so einem großen Büro auch gearbeitet bei Rem Koolhaas und bin eben nach Cottbus zum Studieren wieder zurückgekommen und habe eben gemerkt, naja, das geht halt weiter. Also es verschwindet immer mehr. Und das habe ich dann intensivst gemacht, 20 Jahre lang. Also dokumentiert.
Wurde da nicht auch von offizieller Seite was versäumt in puncto Denkmalschutz von DDR-Bauten?
Naja, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich meine, das ist natürlich eine sehr junge Epoche, die aber natürlich, und das ist auch das Glück, eine abgeschlossene Epoche. Also man kann sozusagen auf einen Zeitraum sich sozusagen konzentrieren. Jetzt ist natürlich eben auch das, was ich gerade eben meinte, mit kritischer Masse, die ist jetzt da. Also da drängen natürlich auch in die gewissen Ämter, und das jetzt nicht mal im Landesdenkmalämter, sondern eben auch in Verwaltungen, rücken ja junge Leute nach, die natürlich das, woher sie auch kommen, natürlich auch geschützt haben wollen. Und das spielt mir bei meiner Arbeit natürlich auch in die Karten. Hm. Und gerade natürlich auch dieses Social Media. Also wenn man sich überlegt, was für eine Reichweite man natürlich weltweit auch durch Social Media hat, man kann dann eben auch da, um auch das Wort mal zu nutzen, propagieren, wie farbig doch eigentlich die DDR war. Also wo man ja eigentlich immer denkt, alles grau und so. Nee, natürlich nicht.
Das heißt, Sie haben auch viel Zuspruch, höre ich daraus, als Chronist der Ostmoderne, wie Sie ja auch genannt werden.
Genau, es gibt ja so keine richtige Job- oder Berufsbetitelung für mich. Also klar, irgendwie studierter Architekt, Fotograf, das ist ja alles selbst angelernt. Ich sehe mich schon als Baukulturvermittler, als Chronist, klar, einer, Epoche, die natürlich auch immer mehr verschwindet. Und da kommt natürlich, Denkmalpflege, Baugeschichte, Städtebau, Architektur und Kunst spielt alles so eine Rolle. Und natürlich, also Social Media hilft ungemein. Also der Zuspruch ist natürlich jetzt gerade auch, wo ich den Beitrag, gepostet habe, dass sozusagen letztendlich in so einem großen, hochkarätigen Preis eigentlich gemündet ist. Ich war natürlich auch schon, klar, selbst ein bisschen erschrocken, dass das, also die Einreichung an und für sich, das war natürlich nicht meine Idee, man reicht sich ja nicht selber ein. Es war eine Idee von zwei jungen Hamburgerinnen, die das sozusagen natürlich auch durch Social Media verfolgt haben über die Jahre hinweg und die letztendlich dann über jemand anders die Einreichung gemacht haben. Ja, weil in dieser Kategorie silberne Halbkugel, da kann es sozusagen nicht jeder einreichen oder nicht jeder. Ja, also das müssen dann schon spezielle Leute sein. Und das war dann jemand von ICOMOS.
Martin Maleschka, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Denkmalschutzpreis.
Vielen lieben Dank.
Und wer jetzt mehr wissen möchte über die spezielle Denkmalpflege, die Martin Maleschka betreibt, der kann mal in sein Buch schauen, DDR, baubezogene Kunst, Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990, heißt es, erschienen beim Verlag Dom Publishers. Seit 5 Jahren darf er als Faschist bezeichnet werden. AfD-Chef Björn Höcke, dessen öffentliche Reden diese Bezeichnung rechtfertigen, das befand das Verwaltungsgericht Meiningen. Tatsächlich scheint Höcke seit Jahren zu testen, wie weit er gehen kann. 8-mal schon hat der Rechtsausschuss im Thüringer Landtag Höckes Immunität aufgehoben und zuletzt wurde er innerhalb weniger Wochen 2-mal vom Landgericht Halle zu einer Geldstrafe verurteilt wegen Verwendung einer verbotenen NS-Parole. Die AfD lässt die Maske immer mehr fallen, sagte dazu Jens-Christian Wagner, der Historiker lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist Leiter der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora. Und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Wagner.
Einen schönen guten Abend, Frau Gerg.
Was für eine Maske ist das denn? Was gibt oder gab die AfD bzw. Björn Höcke denn vor zu sein?
Naja, also zum einen versucht Höcke notorisch, die nationalsozialistischen Verbrechen kleinzureden. Zum anderen aber haben wir jetzt in der vergangenen Zeit doch mehrfach sehen müssen, dass er auch explizit positive Bezüge zum Nationalsozialismus hergestellt hat. Und die Maske, die er sich aufsetzt, das ist natürlich getreu der These seines geistigen Mentors Götz Kubitschek, die Selbstverharmlosung, also die Behauptung, er kämpfe für die Wiederherstellung von Recht und von Freiheit in Deutschland gegen die angebliche Ampeldiktatur. Tatsächlich aber steckt dahinter das Bestreben, eine autoritäre völkische Herrschaft in Deutschland einzurichten.
Ja, Sie sagen, Diktatur wird da verwendet, wird ja auch gern von Widerstand gesprochen. Das war ja jetzt auch gestern, hat sich der 20. Juli zum 80. Mal gejährt. Das ist ja auch so ein Datum, das die Rechte versucht zu instrumentalisieren. Und da ist ein Manifest dagegen erschienen, wo man auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass Widerstand und Opposition schon was anderes ist. Wie haben Sie das wahrgenommen, dieses Manifest?
Naja, also zunächst mal möchte ich darauf eingehen, was Höcke gestern getwittert hat. Nicht getwittert, er hat es auf Telegram gepostet, auf seinem Telegram-Kanal. Und da laviert er zwischen der Bezeichnung der Attentäter als Verräter und dem Nachdenken darüber, ob ein Attentat gegenüber heutigen Regierungsvertretern moralisch vertretbar wäre. Also gegenüber der heutigen Regierung, die als Diktatur bezeichnet wird, heutigen Regierungsvertretern, die notorisch als Kriegstreiber bezeichnet werden, weil sie die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen. Und dagegen, gegen diese Form von Geschichtsklitterung, auf der einen Seite, andererseits aber auch Instrumentalisierung von Geschichte mit Blick auf Stauffenbergs Attentat, haben sich Nachkommen der Widerständler zu Recht zu Wort gemeldet, indem sie Höcke und der AfD wie überhaupt der extremen Rechten, auch der neuen Rechten, vorwerfen, das Vermächtnis gewissermaßen des Widerstands vom 20. Juli für eigene demokratiefeindliche Zwecke zu missbrauchen.
Und nehmen Sie das so wahr, dass die sich da doch auch immer mehr quasi aus der Deckung wagen und eben ja einfach, dass sich auch nochmal ins Negative verändert hat, wie da Begriffe verwendet werden?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn man nur ansieht, was Höcke zuletzt öffentlich hat verlautbaren lassen, hat er vor einer Woche zum Beispiel auf Twitter einen zustimmenden Bezug auf Arthur Möller-Vandenbroek gepostet. Das war bekanntlich ein Vertreter der konservativen Revolution, ein Vordenker des Nationalsozialismus und jemand, der 1923 das Buch Das Dritte Reich geschrieben hat, das gewissermaßen ja die Namensgebung des NS-Staates gewesen ist. Und das Ganze postet Höcke zustimmend, schreibt dazu, wir als Deutsche seien von Selbsthass und Sündenstolz gekennzeichnet, was er als Unkraut bezeichnet. Also da wird sehr deutlich gesagt, in welche Richtung Höcke sich die Politik von sich selbst und auch der AfD vorstellt. Und das zweite Beispiel, das ich benennen kann, ist der Umstand, dass das AfD-Wahlprogramm in Thüringen für die Landtagswahl im September, dass diesem Wahlprogramm ein Liedtext von Franz Langheinrich vorangestellt ist, mit den Lebensdaten von Franz Langheinrich und auch mit seiner expliziten Nennung. Nun muss man wissen, dass das Lied zwar selbst deutschtümelnd harmlos ist, Franz Langheinrich allerdings ist absolut nicht harmlos, sondern war ein völkischer Dichter und NS-Kulturpolitiker. Er war Mitbegründer der sogenannten Deutschen Kunstgesellschaft. Das war 1920 gegründet, eine aggressive antisemitische Vereinigung, die zwischen sogenannter rassereinen Kunst und artfremder Kunst unterschieden hat und die 1930 im Kampfbund für deutsche Kultur von Arthur Rosenberg aufging, dem Hauptvertreter der Blut- und Bodenideologie der Nationalsozialisten. Und das war eine Gesellschaft, die besonders in Thüringen stark vertreten war. Zwei Ehrenmitglieder in der sogenannten Deutschen Kunstgesellschaft, in der Franz Langheinrich als Redakteur tätig war, waren zum Beispiel Paul Schulze-Naumburg, der ab 1930 Präsident der Hochschule für Handwerk und Kunst hier in Weimar war, oder auch Hans F.K. Günther, ab 1930 Inhaber des Lehrstuhls für menschliche Züchtungskunde an der Uni Jena, der sogenannte Rassen-Günther. Also, Langheinrich war tatsächlich ein radikaler Antisemit, völkischer Denker und Politiker der Nationalsozialisten. Und wenn dem Wahlprogramm der AfD ein Liedtext eines solchen Menschen vorangestellt wird, dann macht die AfD damit deutlich, wie sie sich einen autoritären und völkischen Staat in Deutschland, mindestens in Thüringen, vorstellt. Und tatsächlich muss man sagen, dass das Wahlprogramm der AfD, wenn man sich das ansieht, das von Volkskunst und Hochkultur spricht, das Identität formen und Entwurzelung entgegenwirken soll, dass dieses Wahlprogramm eine völkische Kampfansage an kritische Kunst und Kultur ist. Und da müssen wir aus den Kulturinstitutionen nicht nur wachsam sein, sondern dem auch wirksam etwas entgegensetzen.
Was können Sie denn da zum Beispiel jetzt als Gedenkstätten tun? Also wie können Sie darauf reagieren?
Na, zum einen klassische Aufklärungsarbeit leisten. Das haben wir in Bezug auf Franz Langheinrich zum Beispiel gemacht. Das ist offensichtlich vorher niemandem aufgefallen, was es mit dem Autoren des Liedtextes auf sich hat, der dem Wahlprogramm der AfD vorangestellt wird, indem wir uns auch ganz genau ansehen, was aus dem Bereich der AfD in Thüringen und darüber hinaus an geschichtsrevisionistischen, an pro-nationalsozialistischen Positionen vertreten wird, um ganz offensiv die Bevölkerung aufzuklären und davor zu warnen, eine solche Partei zu wählen. Und dass eine solche Warnung notwendig ist, zeigt ja nicht zuletzt der Umstand, dass die AfD zurzeit in Thüringen bei etwa 30% der Stimmen liegt. Das heißt, fast ein Drittel aller Thüringer und Thüringerinnen würden derzeit einer Partei die Stimme geben, die nicht nur die nationalsozialistischen Verbrechen kleinredet, sondern die auch ganz offensiv positive Bezüge zum Nationalsozialismus vermittelt. Und das ist hochgradig besorgniserregend.
Und deshalb machen die ja auch weiter mit ihren Provokationen, obwohl Höcke ja vor Gericht verurteilt wurde. Die brauchen gar nicht mehr quasi gemäßigt auftreten, um den Mainstream zu holen.
Nein, man muss, glaube ich, auch sagen, die Leute wählen diese Partei nicht trotz solcher Parolen, sondern wegen solcher Parolen. Und das zeigt zum Beispiel auch der Umstand, dass das Wahlprogramm der AfD in Thüringen einen Titel hat. Und dieser Titel heißt Alles für Thüringen, also angelehnt an den verbotenen Leitspruch der SA, Alles für Deutschland, ein Spruch, für dessen Verwendung Höcke ja gerade erst zweimal verurteilt worden ist.
Der Historiker Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in Weimar. Vielen Dank, Herr Wagner, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Gerg.